Willkommen bei Mit Milch und Zucker,
wo wir mit Menschen Kaffee trinken,
damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane, im Zoom-Fenster über mir wie immer die Brenda. Hallo.
Hallo? Wieder ein bisschen weniger verkühlt?
Bisschen weniger verkühlt, ja, ich wollte sagen, deine Raspy-Voice ist gone, also fast. Ein Weg dorthin. Wir haben natürlich auch wieder einen Gast bei uns und zwar ist das heute der Mario Dunkel. Hallo.
Hallo, grüß euch.
Wir freuen uns sehr, dass du bei uns bist. Es wird spannend, sage ich gleich einmal. Es wird heute spannend. Die Brenda und ich haben sehr wenig Ahnung über das Thema, aber ich greife vor, ich greife vor. Ich stelle dich mal zuerst vor, damit die Hörerinnen und Hörer auch wissen, mit wem sie es heute zu tun haben. Du hast ursprünglich Orientalistik und Bildungswissenschaften studiert, bist jetzt Autor, Karikaturist und Freizeitpädagoge, setzt dich für soziale Themen ein, vor allem im Kinder- und Jugendschutz, bist sportbegeistert, bist Motorradfahrer und hast 2025 dein Bücherdebüt gefeiert. Vergiftete Bodybuilder heißt das Buch und ist ein Kriminaldrama. Und damit übergebe ich schon an die Brenda, weil dann sind wir eigentlich schon beim Thema.
Genau, als Thema haben wir uns überlegt, vergiftete Bodybuilder, eine ungeschönte Geschichte einer hässlichen Realität. Was Christiane in der Vorstellung nicht erwähnt hat, ist, dass dein Buch Vergiftete Bodybuilder auf einer wahren Begebenheit beruht. Du hast selbst Freunde innerhalb der Bodybuilder-Szene verloren und somit hautnah miterlebt, wie das Thema Doping immer größer und gefährlicher wird. In Vergiftete Bodybuilder behandelst du neben Zivilcourage, Suizid, Selbstoptimierung und Depressionen genau diese Schattenseiten, die weit über Nahrungsergänzungsmittel und Frühstücksbrokkoli hinausgehen. Wir wollen mit dir einerseits über die Entstehungsgeschichte eines Buches sprechen, Einblicke in eine Welt bekommen, mit der wir uns noch nie beschäftigt haben, herausfinden, wie weit das Thema Selbstoptimierung von der Welt des Bodybuildings in unsere Gesellschaft überschwappt und erfahren, was Frühstücksbrokkoli eigentlich wirklich ist. Wir fangen aber wie immer an mit den Questions to go und die Christiane hat die erste.
Bist du bereit?
Ja.
Sehr gut. Hotel oder Zelt?
Hotel.
Reden oder zuhören?
Zuhören.
Welcher Ort hat dich überrascht?
Ich würde Zypern sagen.
Was ist der beste Geruch?
Pagora Barm Invictus. Es ist ein Parfum. Ich trage es sehr gerne.
Wenn du einen Feiertag erfinden könntest, wofür wäre er?
Tag der Redefreiheit.
Wenn du einen Tag lang jemand anderes sein könntest, wer wäre es?
Mir fällt jetzt Roberto Saviano ein.
Danke sagen möchte ich.
Wieder Roberto Saviano, aber stellvertretend für alle, die ähnlich handeln wie er.
Und wie trinkst du deinen Kaffee?
Entweder schwarz und ohne Zucker oder braun. Also Milch, aber kein Zucker.
Perfekt. Questions to go gemeistert. Das hat wirklich schon wunderbar funktioniert. Deswegen stelle ich dir gleich mal die erste große Milch- und Zuckerfrage, damit wir ins Thema starten können. Was ist oder war denn der beste Kaffee, den du getrunken hast? Weil da geht es ja oft nicht nur um den Geschmack, ob er jetzt schwarz, braun, weiß, wie auch immer ist, sondern eher in welcher Gesellschaft man den getrunken hat oder wo man den getrunken hat.
Ich glaube, das war in Hasanbego in Vorort von Skopje im Jahr 2022. Da war ich im Dezember in Mazedonien. Nordmazedonien muss man ja dazu sagen. Ja, der war sehr, sehr gut. Der war sehr, sehr gut.
War das Urlaub oder Freizeit? Oder ne, Urlaub oder Freizeit, Urlaub oder
Weder
nicht
noch.
Urlaub?
Ich war Angehöriger eines Motorradclubs. Und wir waren dort auf, man kann sagen, Geschäftsreise. Es war Motorradclub, Annehmlichkeiten. Ja.
Und was war das für ein Kaffee? So wie ein türkischer oder?
Ja, ich würde sagen, ja, er hatte dann so gestreuselte Schokolade obendrauf. Also wirklich sehr, sehr edel. Ja. Ich kann jetzt aber leider nicht mehr den Namen des Lokals sagen. Da müsste ich jetzt nachblättern, nachforschen.
Du hast gesagt, 2022 warst du dort, oder?
Ja. 2022, ja, genau.
Und wenn wir da jetzt den Bogen zum Buch schlagen, war das Buch da schon in der Mache oder war es eine Idee? Wie weit warst du da? Wo war da der Stand?
Da hat das Buch pausiert. Also, es ist so, ich muss dazu sagen, 2016 war der Referenzpunkt dieses Buches. Da fand der Tod eines Freundes von mir statt. Und der Referenzpunkt in der Geschichte ist auch gleichzeitig der Punkt gewesen, wo ich dann mit den Aufzeichnungen zu diesem Buch begonnen habe. Und das war, als auf der Pathologie man die Mutter des Verstorbenen schon regelrecht wegzerren musste von der Leiche des Opfers. Und das war halt auch eben der eine Freund von mir. Und ja, das macht schon was mit einem. Und das hat sich eingebrannt. Und da war es auch schon leicht, das niederzuschreiben. Eine gewisse Vorgeschichte hatte ich, man könnte fast sagen, tagebuchartig niedergeschrieben. Und das habe ich dann so, das waren so diese Ursprünge, wie ich überhaupt zu dem Sport gekommen bin. Ja. Und das habe ich vermengt miteinander. Das ist sozusagen die Vorgeschichte, dann der Referenzpunkt. Und dann im Anschluss kamen dann die Ermittlungen ins Rollen. Ich habe danach geforscht. Ja, ich habe einen auf Miss bzw. Mr. Maples gemacht und bin der Sache nachgegangen. Ja. Und es kam so ein, wie kann man sagen, es war so ein Strudel. Man hat sich dann einfach wirklich wo gefunden, gefangen. Und das Ganze hat sich wirklich eigentlich wie ein Thriller entwickelt. Es sind dann auch noch im Laufe der Geschichte Leute zu Schaden gekommen. Und es ist wirklich, man könnte es gar nicht kitschiger schreiben. Also als ich das Buch geschrieben habe, habe ich mich mehrfach gefragt, das kann ich niemals so rausbringen, weil das glauben mir die Leute nicht.
Kannst du mal vielleicht kurz für die Hörerinnen und Hörer abstecken, worum es in deinem Buch genau geht, dass wir mal irgendwie wissen, wo wir da anfangen und uns ein bisschen auf diese Reise mitnehmen, die du durchmachen musstest?
Also chronologisch würde ich es jetzt nicht ordnen. Das würde zu lange dauern. Ne? Aber der Referenzpunkt und dieser Ausgangspunkt dieser Geschichte ist 2016 mit dem Tod eines Freundes, der sehr mysteriös war. Und es gab eine kleine Vorgeschichte dazu, nämlich die Frage, ob ich dope oder nicht. Ich war selber fast auf dem Weg dorthin, fast deshalb, weil ich habe mich so im letzten Moment dagegen entschieden. Er hat sich nicht dagegen entschieden, er hat zugegriffen und er ist im Sarg gelandet. Und das hätte meine Mutter sein können, die um mich weint. Wenn man jetzt das Buch vor sich hat, das Buch selber, das Buchcover, da sieht man diese Fratze, die einen anschaut. Ich habe dann diese Träume gehabt, wo mich dann diese Fratze und Fratzen immer wieder ansehen und herausfordern und so richtig, was machst du? Schaust du zu, wie vielleicht noch mehr passiert? Schaust du weg oder was machst du? Und das hat mich richtig herausgefordert. Und es war so, wie man das aus manchen Filmen oder Erzählungen kennt, diese schlaflosen Nächte. Man wacht schweißgebadet auf und man hat diese Fratze einfach wirklich im Traum vor sich. Und das sind sehr luzide Träume gewesen. Und die haben dann schlussendlich dazu geführt, das ist dieses, sagen wir mal, Gewissen. Ja? Und diese Fratze ist dieses dämonisierte Unheil. Diese Fratze wird nie beschrieben im Buch, aber sie taucht immer wieder auf. Und für alle Leser, die das Buch auch besitzen oder besitzen wollen, sie taucht auch in den ganzen Karikaturen, nicht allen, aber in sehr, sehr vielen Karikaturen, die ich auch gezeichnet habe. Aber ich habe das auch bildnerisch dargestellt. Und da wird diese Fratze indirekt, also sie wird nicht beschrieben, aber sie stellt das dämonisierte Unheil dar und dieses Gewissen. Was machst du? Und noch eine Geschichte zu dem Buchcover, weil mich das auch sehr, 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 sehr viele Leute fragen, wer ist das da auf dem Buchcover? Bist das du oder ist das jemand aus der Geschichte und so weiter? Ja, es ist eine Person, die in dem Buch vorgekommen ist, nicht namentlich erwähnt. Er lebt seit einigen Wochen nicht mehr. Er ist vor heute knapp über 4 Wochen ist es jetzt her. Da ist er auch verstorben. Sehr, sehr traurige Geschichte. Also es ist auch zusätzlich, sage ich dazu, der zweite Todesfall seit Buchveröffentlichung, seit den letzten Monaten.
In deinem Buch gibt es ja den Hauptprotagonisten Helmut, der sich dann auch auf die Suche macht. Wie würdest du das Buch selber einordnen? Weil es sind einerseits Augenzeugenberichte, es ist Kriminaldrama, es ist relativ viel. Würdest du sagen, es ist autobiografisch? Würdest du sagen, es ist eine fiktive Erzählung? Es ist, in welche Richtung kann man sich's vorstellen?
Autobiografisch, ja. Und dazu sage ich auch dazu, ja, Helmut, ja, das bin ich. Ich hatte ja überlegt, das Buch unter einem Pseudonym herauszubringen, aber man kann nicht für Zivilcourage einstehen und groß für Zivilcourage schreien und einfordern und sich dann hinter einem Pseudonym verstecken. Das ist nicht richtig, ja. Und ich habe aber den Namen Helmut in der Geschichte Helmut gelassen. Ja, einerseits, ich habe jede Person maskiert, jeder Person ein Pseudonym gegeben. Und ich mag mich nicht darstellen und produzieren und mich so herausstechen lassen, ja. Und deswegen habe ich halt einfach auch mich maskiert und habe in der Geschichte mich auf Helmut gelassen. Und ich möchte dazu sagen, vieles, was Helmut macht, also was ich getan habe, das war auch nicht so toll. Das würde ich jetzt auch nicht mehr heute so machen oder ich würde es anders machen oder auch gar nicht machen. Es sind ja auch einige Dinge, einige unschöne Szenen beschrieben. Das ist nicht mehr mit dem vereinbar, das ist nicht mehr mit dem Helmut beziehungsweise nicht mehr mit dem Mario vereinbar, der ich heute bin.
In deinem Buch um die Bodybuilder-Szene in Wien. Wie war so dein Weg in diese Bodybuilder-Szene? Weil das ist, glaube ich, schwer zu verstehen, weil man kann sich schon vorstellen, dass Leute ins Fitnesscenter gehen und dort Sport machen, Gesundheit. Aber ich glaube, was ist dann der Weg von dort zum Bodybuilding? Und warum ist das Doping so eine Frage dort? Warum ist das so wichtig, auch dass du dir die Frage gestellt hast, ob du es machen wirst oder nicht? Wie kann man sich das so vorstellen?
Ja, da sind wir jetzt eh eigentlich an so einem Punkt mit Helmut und Mario, wo da der Unterschied liegt. Der alte Helmut sozusagen von früher, dieses alter Ego, der war sehr komplex behaftet. Ich war ein sehr komplex behafteter Mensch und man hat mich auch sogar in Beziehungen, wurde auch im Buch, beziehungsweise wird im Buch auch beschrieben, man hat mich sehr runtergemacht, man hat mich sehr in die Ecke gedrängt. Du Schwächling, du bist dünn, du bist klein, du bist ja keine 1,90, du bist der Abbrochener, Ozwickter und so weiter und so fort. Und ich war ja auch in der Metal-Szene lange Zeit aktiv, um genau zu sein, Black-Metal-Szene, wo Gewalt ein Monopol ist. Und da schreit man im wahrsten Sinne, jetzt nicht nur vom Gesangstechnischen her gesehen, sondern da schreit man nach. Ja, man muss so schon sagen, es ist ein Schrei nach Aufmerksamkeit. Es ist im wahrsten Sinne eigentlich so wie Schrei nach Liebe, ja. Und aus diesen Komplexen heraus, und weil ich immer so ein Typ war, so ein ganz oder gar nicht Typ, ich bin immer all in gegangen. Ich wollte immer dann wirklich immer das Maximum. Also ich wollte immer dann sozusagen der Beste sein, der Breiteste, der Schnellste, da überall. Und ich hatte wirklich einen Ehrgeiz und einfach wirklich, dann hat man schon, also ich habe dann schon mit diesen Gedanken gespielt, naja, jetzt könnte ich ja vielleicht da und dort noch den Bizeps höher setzen und da vielleicht das Fett weg und so weiter und so fort. Und vielleicht steige ich ja entweder, mache ich mich zu so einem richtigen Pitbull, steige ich ins Oktogon für den Kampf. Gut, dafür braucht man nicht unbedingt Steroide, das stimmt, aber vielleicht halt auch oder und auf die Bühne, so Bodybuilding und so weiter. Oder zumindest, ja, Inkasso, Türsteher. Und ich war immer so mit einem Fuß in dieser Halbwelt drinnen. Und ja, da sind wir wieder auch bei dem Punkt mit autobiografisch. Das Halbwelt, ja, da war ich auch immer wieder drinnen. Ich will jetzt nicht sagen, ich hatte einen kriminellen Geist. Aber ich war schon so ein bisschen angetan, dieses Robin Hood oder wie man das so kennt aus alten Filmen, wo der Held halt einfach nach eigenem Ermessen anderen, auf gut Deutsch gesagt oder besser gesagt auf Wienerisch, in die Groschen haut und für Recht und Ordnung sorgt, selber. So ein bisschen Robin Hood-Gedanke, ja. Aber das habe ich im Buch angeschnitten, ja. Und so bin ich halt einfach auch in diese Szene hineingewachsen. Und ich muss schon noch dazu sagen, weil es ja immer wieder heißt, naja, Doping ist kein Thema und das ist nicht so und so weiter. Also ich habe mich kaum retten können davor, dass ich nicht etwas angeboten bekomme. Also wenn ich da immer wieder höre, und das habe ich auch im Buch beschrieben, wenn da Leute in Interviews von sich geben, nein, ich habe nichts mitbekommen, nein, es gibt kein Doping und bitte. Also es ist, man kann kaum ausweichen. Ja, der normale Fitnessstudio-Geher, der ins Studio geht, aufs Radl sich setzt und radelt eine halbe Stunde und dann vielleicht da und dort ein bisschen trainiert und wieder rausgeht und mit niemandem quatscht. Ja, das glaube ich gerne. Aber diejenigen, und vor allem früher war das ja auch immer so ein Treff, wenn sich dann diese 20, 30 eingeschworenen Stammgäste des Fitnessstudios getroffen haben und ausgetauscht haben, dann ging es schon ein bisschen anders zugange. In der Umkleidekabine, ja, hast nicht das und ich bestelle mir jetzt das und ich hole mir jetzt das und das und ein Freund, ich weiß eh, ein Freund von mir, der nimmt jetzt das und der holt sich jetzt das ins Haus. Ja, da wird schon anders experimentiert.
Es ist ja, es hat ja auch im Buch einen sehr zentralen Stellenwert, diese Selbstoptimierung. Und jetzt würde mich interessieren, weil ich habe ja in der Vorstellung auch gesagt, du setzt dich unter anderem für Kinder- und Jugendschutz ein, bist Freizeitpädagoge. Wie merkst du diesen Wahn oder ja, Selbstoptimierungswahn bei Kindern und Jugendlichen, vor allem jetzt bei jungen Burschen vor allem? Weil ich denke mir, durch die sozialen Medien, wir bekommen das jetzt nicht so mit, was den 16-jährigen Burschen angezeigt werden, ist aber immer wieder gerade jetzt ein sehr aktuelles Thema.
Ja, also der Rekord, ja, ein 9-Jähriger ist im Vorjahr zu mir am Schulgang, ja, am Gang zu mir hergekommen, hat gesagt, Mario, nimmst du was? Und ich denke mir so, habe ich mich jetzt gerade verhört? So, was meinst du? Ich habe sofort gewusst, was er meint, aber ich habe mir gedacht, was meint er mit nehmen? Vielleicht meint er was anderes, aber er hat so ein bisschen auf die Schulter, so auf den Deltamuskel so hingedeutet und man dachte, oh, okay, ich frage nochmal nach. Bitte, was meinst du? Naja, nimmst du was, so Steroide oder so? Ein 9-Jähriger. Und ich habe dann so mehr oder weniger erfahren, der 9-Jährige hat sich über TikTok schlau gemacht. Ich glaube, damit ist schon vieles gesagt. Es geht immer schneller und die Altersgrenze, diese Altersspanne oder wie man es nennen möge, das geht immer weiter runter, wie so eine Limbo-Stange. Ja? Und man muss aber nicht unten durchschlupfen, sondern eben einfach nur noch drüber steigen.
Ich stelle jetzt mal die zweite große mit mich und Zuckerfrage. Und die ist, was kann man von dir lernen? Und jetzt ist es offensichtlich, dass man von dir lernen kann, ein Buch zu schreiben. Aber mich würde auch interessieren, und ich glaube, das kann man sicher auch von dir lernen, ist mit Unsicherheiten umzugehen und mit Themen, wo man sagt, okay, das ist eigentlich gar nicht so leicht, darüber zu reden. Da würde mich interessieren, was glaubst du, was man von dir noch lernen kann?
Dass Zivilcourage funktioniert. Es funktioniert. Ich habe nicht die Mittel gehabt, wie sie es beim LKA oder BKA, also Bundeskriminalamt, haben. Hatte ich nicht. Aber ich habe mich gewehrt und ich habe mich doppelt gewehrt. Doppelt gewehrt, weil ich habe nicht nur Jagd auf die Verursacher gemacht, sondern ich habe mich auch gewehrt gegen dieses, ich nenne es mal, Runterdrucken oder Anpatzen, dieses Blockieren. Ich habe schon regelrecht Streitereien gehabt mit Leuten. Ah, Mario, was bringt das? Lass die doch alle vergiften und hör auf damit. Und ich habe Diskussionen gehabt ohne Ende. Also man denkt immer so, der legt sich mit etwas an. Ja, das ist das eine und begibt sich in Gefahr. Und das zweite ist, diese Leute, die zur Polizei gehen, und das haben wir nicht nur hierzulande, aber in Österreich, ich würde mal sagen, schon ganz besonders, was da so stark ist. Die Leute, die zur Polizei gehen, das sind so diese Snitches. Snitches get stitches. Oder diese Petzer und diese Vernaderer und wie sie nicht alle genannt werden. Und die sind so unbeliebt und das sind so diese Leute, die was früher in der Schule die Streber waren und andere verpetzt haben und so weiter. Man wird da angefeindet. Und ich werde auf meiner Instagram-Page, ich werde auch heute noch und sicher auch in nächster Zeit des Öfteren beschimpft. Ja, da wird mir geschrieben, du warst nie ein Bodybuilder, du bist ein Wappler und du bist ein Tunichtgut und oder du tust nur so oder keine Ahnung, was mich die Leute nennen. Verräter und keine Ahnung was. Aber genau mit sowas habe ich gerechnet. Schon als ich das Buch, diese Ermittlungsakten zusammengetragen habe und das Buch geschrieben habe, ich habe ja nicht gesagt, oh, ich schreibe ein Buch oder so. Also das habe ich mir nicht gedacht. Ich habe mir gedacht, ich trage die Ermittlungsakten zusammen und hey, das und dann haben schon Leute auf mich eingeredet, haben schon, die gab es auch, Leute, die auf mich eingeredet haben und gesagt haben, hey, du solltest das veröffentlichen, das ist wichtig. Ja? Die gab es auch. Die Leute, die mich auch so ein bisschen getragen haben, zumindest ein Stück weit. Und da habe ich schon gewusst, als ich diese Akten zusammengetragen habe, ja, da werden einige sagen, ah, der war nie auf der Bühne und jetzt spielt er sich groß auf und was glaubt er, wer er ist. Ja, genau das passiert jetzt da. Aber ich habe mich schon auf das eingestellt und ja, ich sag mir, die regen sich auf, nicht ich.
Wie bist du das angegangen? Also wie haben die Ermittlungen angefangen? Wie hat die Recherche angefangen? Und ab welchem Punkt hast du dir einen Plan gemacht, in welche Richtung es weitergeht?
Als der Referenzpunkt, dieser Wendepunkt da war, habe ich mich zurückerinnert an andere Punkte, nämlich dass schon zuvor natürlich mir auch was angeboten wurde, dass jemand anderem was angeboten wurde, dass jemand anderer auch was genommen hat und auch gesundheitliche Probleme gehabt hat. Und es ist ja so gewesen, es hat sich ja dann einfach alles so, es hat so eine Geschwindigkeit aufgenommen. Auf einmal ist ein Typ ins Spital gekommen und nur wenige, und da hatten wir auf einmal, diese Abstände wurden immer kürzer. Dann kam auf einmal ein paar Tage später wieder einer ins Spital. Und dann lag wieder einer im Spital und dann war der, dann wurde das hat schon so eine Geschwindigkeit aufgenommen, so eine Fahrt aufgenommen. Und da waren halt auch diese von mir zuvor beschriebenen Träume, wo ich mich dann auch schon selber, wo ich aufgewacht bin in der Nacht, in die Küche gegangen bin und mir dann einfach so bei einem kalten Getränk, ich konnte nicht mehr schlafen und habe dann was getrunken und ich bin da gesessen und ich habe da ins Glas reingeschaut und ich habe mir nur gedacht, wenn ich jetzt nicht sage, morgen ist der Nächste dran, morgen hat der Nächste gesundheitliche, ja, Beschwerden ist ja wirklich ein verharmlosendes Wort für diese Beschwerden, für diese gesundheitlichen Folgen, da muss ich was machen und ich muss das auch alles irgendwie notieren, ja, und irgendwie zusammenfügen. Und dann war das schon so ein bisschen so, wie man das in Filmen kennt oder wie man es bei den Ermittlern kennt, wo sich Leute so eine Pinnwand bauen und die Fäden ziehen und so weiter. Und ja, und dann habe ich mal so einfach alles addiert. Ja, wer hat welche Symptome? Wer ist zu wem hingegangen? Hat sich was geholt? Oder angeblich? War ja alles nicht so sicher. Ich habe ja auch nicht immer die Leute gesehen, wie sie jetzt da gesessen sind und sich die Spritze reingejagt haben oder welches Mittel sie genau genommen haben. Manche Mittel, man muss sich das ja vorstellen, das sind so lose Ampullen und die sind ja nicht einmal beschriftet. Woher soll man wissen, was drinnen ist? Auch wenn man weiß, was drinnen ist, was ist denn wirklich drinnen? Und vergiftete Bodybuilder, wir reden ja nicht alleine hier jetzt von Doping, wir reden hier von vergiftet, erstens das Mindset, dieser Selbstoptimierungswahn und vergiftet, weil es sich hier um hochtoxische Substanzen handelt. Ja? Und manche Substanzen, die sind wirklich Gift. Also das hat mit Doping, mit Bread and Butter und wie diese ganzen Ausdrücke, wie, was man da so sagt, ne? Ein gewisses Aufbaudoping oder Zusatzstoffe, sondern es ist einfach nur noch Gift.
Das ist meine blöde Frage, und zwar, warum dopen Leute? So was ist da das, was der Sinn dahinter, was will man erreichen damit? Und das Zweite ist, was sind so die ersten Symptome, die du bei Menschen gesehen hast, die sich gedopt haben oder vergiftet haben, wo du gesagt hast, irgendwas läuft da falsch? Was sind so Anzeichen gewesen, wo du gesehen hast, das geht jetzt in die falsche Richtung?
Falsche Richtung ist ein gutes Wort. Ich habe manche Leute gesehen, die sahen wirklich gut aus und dann sind sie 2 oder 3 Wochen lang nicht ins Fitnessstudio gekommen und auf einmal, ich habe sie fast nicht mehr erkannt, die waren auf einmal, die kommen durch die Tür und ich muss 3-mal hinschauen, ob sie sind, weil sie auch wieder halt eine Trainingspause gemacht haben und das ist nicht nachhaltig, dann sind diese Leute, die gehen ein, wie jetzt ein Luftballon, wo man die Luft rauslässt und nicht nur das. Dann, ich habe einmal einen Typen, das habe ich ja auch im Buch beschrieben, da gibt es eine Szene, wo ein Typ nach 3 Wochen sehe ich ihn wieder und ich habe ihn fast nicht erkannt, auch weil er so dünn geworden ist, so, ja, er hat verloren an Muskelmasse, aber er hat auch so einen Haarausfall gehabt innerhalb von 3 Wochen. Das bekommt man ja nicht von heute auf morgen. Das ist dann definitiv schon die falsche Richtung im wahrsten Sinne. Am Ende ist es nicht einmal der gewünschte Prozess, nicht das gewünschte Ergebnis, was sich die Leute da. Also ich sage es jetzt nochmal allgemein. Man geht auf die Bühne und dafür trainiert man. Das ist jetzt auch die Frage, um die Frage zu beantworten, warum macht man das? Na, Anerkennung, dass man einen Preis gewinnt, sage ich mal. Im besten Fall, man geht auf die Bühne und man macht den ersten Platz. Und mit der Medaille und dem Pokal kann man dann zum Doktor gehen. Und dann ist es die falsche Richtung. Dann ist es definitiv genau die nicht gewünschte Richtung.
Aber was macht Doping? Macht das, dass die Muskeln größer sind, dass man mehr trainieren kann, dass man weniger trainieren muss? Was ist da, zu was machen das die Leute?
Um schneller, breiter und schärfer zu sein, schärfer die Vaskularität der Muskeln, dass die Muskeln mehr rausschimmern, dass das Sixpack schön rausschimmert, es gibt verschiedene Dopingsubstanzen. Es gibt Dopingsubstanzen, die fördern natürlich das Muskelwachstum, dann gibt es welche so Fettverbrennung, Diuretika, also Entwässerer, dass man trockener wird, also dass die Muskelfasern rausschimmern. Was gibt es noch? Dass man schneller wieder sich regeneriert, dass man schneller wieder trainieren kann. Aber es gibt auch noch natürlich auch noch andere Verrücktheiten, zum Beispiel, dass man sich an einem Tag 10 Seractil reinhaut, Schmerzmittel, Blutverdünner, damit man halt einfach den Muskelkater nicht so spürt. Und dass man halt dann einfach noch mehr trainieren kann oder schneller wieder trainieren kann. Ja, das gibt's auch. Es gibt alles. Also 10 Aspirin, 5 oder 10 Seractil oder beides zusammen und so weiter und so fort. Und irgendwann einmal sind diese Leute optisch Wahnsinn. Ja. Kann man sich hinter denen umziehen und toll und wirklich wow. Und ja, aber innen drinnen sind Chemiefässer. Und das macht keiner ewig mit. 100 Jahre wird niemand von denen.
Glaubst du, dass es sehr viel mit Selbstwert auch zu tun hat?
Absolut.
Also fehlendem Selbstwert.
Ja. Komplett, ja. Im Endeffekt ist das ja nur eine Projektion. Man hat fühlt keinen Selbstwert und baut sich den auf. Man will sich den aufbauen. Und so ähnlich war es ja oder wäre es auch bei mir gewesen. Ich war halt ein Kümmerling und wollte das nicht mehr sein und wollte die Anerkennung. Im Endeffekt von Leuten, wo ich die Anerkennung nicht gebraucht hätte. Es waren ja nicht die richtigen Leute, es waren nicht die richtigen Partnerinnen, es war alles nicht richtig. Ja, man sollte sich die besseren Freunde sollte man sich suchen. Und man sollte jetzt auch nicht sich sagen, na, bevor ich keine Freunde habe, dann nehme ich mir doch lieber die falschen Freunde. Das ist auch nicht der richtige Weg.
Wie bist du dazu gekommen zu sagen, okay, alles, was du erlebt hast und was du gesehen hast, das fabelst du in einem Buch? Weil es gäbe auch andere Wege, damit umzugehen. Aber das öffentlich zu machen und in eine Geschichte zu verarbeiten und auch den Kriminalistikbereich dahinter zu beachten, ist ja schon noch ein größerer Schritt, als einfach für sich das Erlebte zu verarbeiten und öffentlich zu machen.
Ja, ich habe für Gerechtigkeit gekämpft. Das war der Gerechtigkeitssinn. Kann ich mir so auf die Brust heften. Ich habe ja doch auch eine gute Erziehung genossen. Also schönen Gruß hier an meine Eltern an der Stelle. Die haben mir beigebracht, was Gerechtigkeit ist und ich würde sagen, Erziehung macht halt einfach auch viel aus, ja. Und ja, das war eigentlich wohl der Grund, wo ich gesagt habe, ich kann nicht wegschauen, ich kann nicht zuschauen, ich muss für die Wahrheit einstehen und ich muss kämpfen und jemandem das Handwerk legen, ja, weil man kann auch das Handwerk legen, auch deshalb, jetzt werden wieder die Kritiker herkommen und werden sagen, wieso zerstörst du dann anderen das Leben? Ja, schlimm, was die gemacht haben, aber wieso gehst du her und bringst andere ins Gefängnis oder zu einer Vorstrafe oder Ermittlungsdruck? Der Ermittlungsdruck führt dazu, dass sich jemand scheiden lassen muss und so weiter und Depression hat. Wieso machst du dann den Leuten alles zu Fleiß und wieso machst du die Leben von denen kaputt? Habe ich auch schon so mehr oder weniger so eine Kritik gehört. Habe ich mir auch schon selbst, ich habe mir schon selbst auch das so durchdacht. Ich würde ja am liebsten die Leute schütteln oder, ich will nicht sagen abwatschen, wieder der Gewalt, aber einfach durchschütteln und ihnen sagen, schlagt doch einen anderen Weg ein. Und ich weiß ja, dass man zu den Leuten nicht hingehen kann und es ihnen so vorschlagen kann und sagen, geh bitte, hör auf doch mit dem Dealen, hör auf mit dem Drogendealen, hör auf mit den Substanzen, hör auf mit Steroiden zu dealen und sonst oder sonst was. Nein, man kann mit den Leuten einfach ab einem gewissen Zeitpunkt, Alter, wie auch immer man es nennen mag, man kann mit ihnen nicht mehr reden. Da müssen leider Taten her und die Taten schauen so aus, dass man sich sagt, ja, weißt was, ich notiere mir das alles, ich horch dir zu. Natürlich kann man mit ihnen reden. Ich kenne auch Leute, die sagen, ah, ich habe einmal etwas probiert, das war so und so, ich würde das nicht mehr wieder machen und weil das und das, glaube ich ihnen. Diese Leute, die sind mir in diesem Sinne wurscht, ja. Da, um diese Leute geht es nicht. Es geht hier jetzt um Leute, denen es egal ist, solange das Knädel stimmt, also das Geld stimmt, dass sie 14-Jährigen Sachen verkaufen. Sachen, wo Straßenmeisterei-Farbe drin ist, wo nicht einmal das drinnen ist, was jemandem versprochen wird, wo Rattenscheiße drin ist oder sonst was. Ja, tatsächlich, ich habe das jetzt nicht so gewählt, diese Worte. Es gibt Substanzen, da wurde Rattenkot gefunden in Polizeilaboren. Also solange es Leute gibt, die sagen, naja, für ein Hunderter verkaufe ich dir jetzt eine Ampulle von so und so und so und so, wo dann derjenige aber auch weiß, da ist jetzt aber auch ziemliches Gift drinnen und das verkauft er an Jugendliche, die Zahlen gehen ja runter, die berühmte Limbo-Stange. Ich habe ja vorhin gesagt, ja, diese Limbo-Stange, wo dann irgendwann einmal nur alle noch drüber steigen müssen. Also da hört es auf. Da kann man auch mit diesen Leuten nicht hingehen und argumentieren, geh, lass es doch. Nein, also diese Leute, die beten das Geld an. Wenn man einem Kind den Lolli wegnimmt, dann weint das Kind. Und wenn man diesen Kind, und wenn man diesen, ich wollte schon, diesen Kindern, wenn man diesen Leuten den Stoff wegnimmt, mit dem sie Geld verdienen und dealen, das ist ein bisschen mehr als der Lolli. Also da kommen sie dir schon im Extremfall mit die Betonpatschen ums Eck. Da muss man sich Hilfe suchen. Da muss man dann leider den Weg zu den Behörden gehen. Und man weiß dann schon auch recht schnell, mit wem kann man reden, mit wem nicht. Und die Leute, wo man sofort merkt, wird man da nicht weiterkommen. Da muss man sich seine Notizen machen oder das Aufnahmegerät starten und dann muss man damit, ja, das der Polizei vorlegen, ja.
Du hattest ja eine Vielzahl an Geschichten sicher gehört und mitbekommen. Wie hast du dann entschieden, welche Geschichten ins Buch kommen und welche jetzt plötzlich zur Polizei kommen?
So wie die Geschichte gelaufen ist, ist sie auch ins Buch gekommen. Was ich weggelassen habe, waren einige ermittlungstechnische Aspekte, die waren zu langatmig, ich will nicht sagen zu unspektakulär, aber manches habe ich dann auch aus ermittlungstechnischen, dass ich den Leuten jetzt nicht alles verrate, wie wir unter Anführungsstrichen arbeiten. Also ich bin ja kein Polizeibeamter, ich war ja nur ein Snitch, ich war ja nur ein Informant. Und wie ich manchmal genau gearbeitet habe, das habe ich dann, ich will nicht sagen weggelassen, aber einige Punkte habe ich vielleicht nicht so erwähnt, ja. Aber so wie die Geschichte ihren Lauf gegangen ist, habe ich sie eigentlich ins Buch geschrieben. Abgesehen von den Namen der Orte und von Personen, die vorkommen.
Ich stelle dir mal die dritte große mit Milch und Zuckerfrage, wo wir dann vielleicht auf was zurückkommen, was du schon erwähnt hast. Und zwar die dritte große mit Milch und Zuckerfrage lautet: Was bringt dich zum Lachen? Und du hast ja schon erwähnt, dass es neben den Geschichten und den Berichten im Buch auch die Karikaturen gibt und die du selbst zeichnest. Möchte ich gleich daran anschließen, wieso hast du dich dazu entschieden? Weil es ist ja eigentlich doch ein eher düsteres Thema.
Ja, aus zweierlei Gründen. Erstens einmal, die Leute, viele Persönlichkeiten in dem Buch sind ja doch so, haben ein bisschen etwas Narzisstisches an sich. Und ich will diese Leute nicht als Helden darstellen oder irgendwie groß machen, sondern man muss ihnen auch ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen und sie auch so darstellen als das, was sie sind. Nämlich manchmal sind das auch ziemliche Würsteln. Ja, und das meine ich, es ist mein völliger Ernst. Also manchmal diese Situationen auch im Fitnessstudio, wo man ins Fitnessstudio geht, also das Leben schreibt ja manchmal wirklich absurd. Identitäten par excellence, da greifst du ja an den Schädel. Und es sind ja einige Situationen im Buch beschrieben, da kommst du aus dem Lachen fast gar nicht mehr raus. Also eine Geschichte, die ich jetzt mal erzähle, ist, habe ich im Buch geschrieben, kam nicht nur einmal vor, aber im Buch hat es Erwähnung gefunden, dass einmal einer in die Dusche geschissen hat. Ja? Ich weiß nicht, was die Leute dazu. Weiß nicht, kickt da Proteinshake so rein, dass sie dann eine Wurst fallen lassen? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, das hat einer gelesen, hat mich angerufen und hat gesagt: Du Mario, du wirst nicht glauben, was passiert ist. Vor 2 Tagen hat bei uns im Fitnessstudio einer in die Dusche geschissen. Also, der hat das Buch gelesen und hat mich angerufen, hat gesagt: Mario, das ist jetzt gerade vor 2 Tagen wieder passiert. Ja. Also, es sind ja keine Erfindungen, ja. Und das ist sicherlich jetzt nicht die lustigste oder die grauslichste, von hygienetechnisch gesehen, die grauslichste Geschichte, weil da sind einige Sachen noch gewesen. Also, was da alles abgegangen ist, lest das Buch. Es ist nicht immer nur alles dunkel und traurig, es ist manchmal auch absurd und nur zum Schießen.
Dein Buch ist ja auch mit österreichischem Humor geschrieben, also ein bisschen morbide. War das ein bisschen eine bewusste Entscheidung oder
Das ist
bist
so
das du?
passiert. Es ist
Okay.
so passiert. Ich selber bin wohl auch ein bisschen, ein Freund von mir hat einmal gesagt, einer der letzten Wiener. Ja, das war ein schönes Kompliment. Lasse ich gerne so stehen. Also ich glaube, der Wiener Humor, die Frage kam ja auch mal auf, was bringt mich zum Lachen? Ja, ich würde sagen Situationskomik. Das Leben selber. Und ja, schwarzer Humor. Der Tod muss ein Wiener sein. Das ist einmal das eine. Passt zum Buch. Aber auch gleichzeitig schwarzer Humor. Da sind die Wiener eigentlich, muss man schon fast sagen, unschlagbar. Und ein Freund von mir, der ist erst einmal aus dem Auslandssemester nach Österreich gekommen, war 6 Monate im Ausland, wieder mal. Und er sagt, jedes Mal, wenn ich nach Österreich komme, und dann höre ich dich am Telefon oder dann höre ich die Leute reden, dann höre ich die Leute raunzen, dann höre ich die Leute das und alles und so weiter. Das ist genial. Und dann fühle ich mich eigentlich sogar als Österreicher in Österreich, wenn ich zurückkomme, wie auf Urlaub. Ja, also es ist einfach, das gibt's auf, also der war überall auf der ganzen Welt. Der wird auch im Buch erwähnt. Ist die Figur Nelson. Und der hat auch immer gemeint, wenn er nach Österreich zurückkommt, das Wienerische oder das Österreichische, es ist einfach irgendwie auf seine Art und Weise einfach es ist unübertreffbar. Ja, so ähnlich, sage ich mal, sehe ich das jetzt auch. Ja, kann man so stehen lassen.
Ist es auch ein bisschen der Szene den Spiegel vorhalten, um zu sehen, in welche fast lächerliche Richtung das abdriftet?
Absolut. Absolut, ja. Ja, ich find ja Narzissmus ja generell auch irgendwo ziemlich lächerlich, ja. Das ganze Profilneurotische. Wenn man sich das mal so anschaut, Narzissmus diese Tage, wir sehen es jetzt bei Donald Trump, der sich ja so groß und great again und was weiß ich was alles, nix great again. Es ist einfach lächerlich. Es ist nur zum, es ist, wenn es nicht so traurig wäre, was da abgeht mit Beschuss und Krieg und Iran und so weiter. Wäre es ja einfach nur lächerlich. Wenn es ein Film wäre, wir würden sagen, ah, so ein Blödsinn. Wer denkt sich sowas aus? Das ist es. Also ich finde ja Narzissmus, wir regen uns immer über Narzissmus auf. Ja, ist eine schlimme Sache. Das ganze Ego und Egoismus und so weiter, das Ganze. Aber ich sage, eigentlich muss man ja drüber lachen. Es ist gesünder.
Ich stelle jetzt mal die vierte große Milchanzugfrage und da geht es ein bisschen, um auch in die Zukunft zu blicken. Aber zuerst blicken wir in die Vergangenheit. Sehr kompliziert gestellte Frage. Und zwar, die Frage ist, reisen wir in die Zukunft? Es ist das Jahr 2031 und wir blicken auf die letzten 5 Jahre zurück. Was ist im besten Fall dann in den letzten 5 Jahren in deinem Leben passiert? Und die Frage ist mega kompliziert gestellt.
Ja, so kompliziert finde ich sie gar nicht.
Alles gut.
The sky is the limit. Ich würde sagen, das Buch wurde übersetzt, schon in die eine oder andere Sprache. Auf Türkisch ist jetzt geplant. Das wird schon so in 1 bis 2 Jahren sein, dass es dann auf einem wahrscheinlich türkischen Verlag erscheint. Es wird wahrscheinlich, ich hoffe doch, auf Englisch und vielleicht noch auf die eine oder andere Sprache übersetzt werden. Im Idealfall wird das Buch vielleicht den Weg zum Film machen, finden. Wie man das jetzt, es ist jetzt vielleicht nicht das Ziel, das Hauptziel dieses Buches, aber es würde diese Idee, diesen Ruf nach Zivilcourage spreaden. Ja? Also mir geht es immer noch eigentlich um die Botschaft. Fürs Geld mache ich das nicht. Ja? Ich meine, natürlich, man kann sich jetzt nicht herstellen und sagen, ja, ich mache alles umsonst oder so. Nein, aber die höhere Idee des Buches ist, dass es schon möglichst viele Leute erreicht. Ja, Zivilcourage. Und ich möchte auch wirklich an dieser Stelle nochmal und ganz eindringlich auf das Thema Depressionen aufmerksam machen. Das ist kein Spaß. Und vor allem nicht nur, ja, sowohl Männer als auch Frauen. Aber ich möchte auch an der Stelle, als Mann möchte ich auch den appellieren an die Männerwelt. Einerseits an die Männerwelt, dass sich Männer trauen, über ihre Gefühle zu sprechen. Ein Mann, der muss hart sein, der muss eisern sein, der soll entweder keine Gefühle zeigen oder also stopp. Wir müssen über unsere Gefühle sprechen können. Und das ist wichtig. Nicht nur Zivilcourage, sondern Depression, ja, alles, was in diese Richtung Suizidale geht. Ganz, ganz wichtig. Ja, und es gibt leider Personen, die sitzen, die können jetzt, wie ich jetzt nicht hier sitzen, die haben Depressionen und die können nicht mehr drüber reden.
Was würdest du dir wünschen, wenn jemand dein Buch liest, was er daraus mitnimmt?
Das ist von der Situation abhängig. Wenn diese Person, im Idealfall haben wir so einen Heilmut, sagen wir mal, der das Buch liest und der bis zu dem Moment, wo er das Buch zuschlägt und die letzte Seite liest, hat er so diese Überlegung gehabt, dass er sich aufspritzt wie ein Obstbaum und breit trainieren ist voll okay, aber mit Zusatzmitteln, dass er sich da adäquate Hilfe, etwas zu sich nimmt, was ihn zerstören könnte und das nur um der Wille wegen von Leuten, die eigentlich sein Selbstwert so runtergemacht haben und die eigentlich diese Aufmerksamkeit gar nicht verdient hätten, ja, dass er sich nur von diesen Leuten diese Aufmerksamkeit holt. Also ich würde sagen, im Idealfall haben wir so einen Fall, der das Buch zuschlägt und der sagt, okay, jetzt habe ich mich entschieden, ich mache das nicht. Ich schaue auf mich, ich schaue auf meine Gesundheit und ich schaue, dass ich mit den richtigen Leuten, ja, mit den richtigen Leuten abhänge und Spaß habe. Und Spaß definiert sich nicht durch Lob die ganze Zeit oder irgendeine Leistung, irgendetwas bringen, Stress. Nein, weg damit. weg, raus aus dem Leben. Im Idealfall haben wir so etwas. Oder dass es halt auch Leute ermutigt, jetzt nicht, muss jetzt nicht auf Steroide bezogen sein, aber Leute, dass Leute sagen, sie machen den Mund auf, sie kämpfen oder sie schauen zumindest nicht weg, wenn irgendwo Ungerechtigkeit passiert. Und ich habe am Anfang des Interviews Roberto Saviano im Word Rap erwähnt. Er ist ein Mafia-Literat, so wird er genannt, ja. Der Mafia-Autor. Er widmet sein ganzes Leben dem Zeugenschutzprogramm, in dem er sich befindet, und haut ein Buch nach dem anderen top recherchiert über Mafia-Clans raus. Ja. Der widmet sein ganzes Leben dem Kampf gegen Mafia-Clans. Man muss jetzt nicht gegen Mafia-Clans kämpfen. Ja. Es reicht schon, wenn es um systematische Verunreinigung geht oder um Diebstahl oder dass Leute irgendwo zu fünft auf jemanden einprügeln, dass man sagt, hey, so geht's nicht. Ich schaue nicht weg. Ich schaue nicht zu. Ich mach was.
Ich glaube, das waren wunderbare Schlussworte für unser Gespräch. Gibt es denn noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben möchtest? Zum Beispiel auch, wo sie dein Buch finden können und erwerben können?
Das Buch ist auf den handelsüblichen Seiten wie Amazon und Co. erhältlich. Ich würde allerdings zusätzlich raten, geht in euer Buchgeschäft des Vertrauens und bestellt es dort. Oder im Idealfall, wir sehen uns auf einer Lesung. Es wird die eine oder andere Lesung noch geben. Es ist nicht alles fix. An dieser Stelle sage ich nur, richtig fix ist, am 18.07. habe ich eine Lesung im Kriminalmuseum in Wien. Das würde mich freuen, den einen oder anderen dort begrüßen zu dürfen. Wenn dann jemand zu mir herkommt und sagt, Mario, ich habe dich im Podcast gehört. Wäre eine lustige Geschichte, ja. Würde mich sehr freuen. Und was ich den Lesern an dieser Stelle noch zusammenfassend sagen möchte, ist ein lateinischer Spruch, facta loquuntur. Frei übersetzt, Taten sprechen für sich.
Bleibt mir zu sagen, vielen, vielen Dank für den Einblick in eine Welt, die wir gar nicht kennen und die so weit weg ist von uns, aber trotzdem vielen Dank fürs Mitnehmen in die Welt und in deine Geschichte vor allem. Deine Lesungstermine, wo kann man die noch finden?
Instagram oder auf meiner Homepage, wenn man mir da eine persönliche Mail schreibt, dem Verlag schreiben, dann kann der Verlag auch vermitteln. Oder im Falle jetzt zum Beispiel Kriminalmuseum, ja, dann schreibt man dem Kriminalmuseum.
Und dann habe ich noch eine letzte abschließende Frage, weil nämlich wir angehalten worden sind, wenn wir Fragen am Anfang stellen, sollten wir auch beantworten. Und die wichtige Frage ist, was ist Frühstücksbrokkoli?
Brokkoli zum Frühstück. Das ist halt einfach ein gesundes Bodybuilder Essen in der Früh, statt dass man irgendwie einen Krapfen in der Früh sich reinstopft, stopft man sich den Frühstücksbrokkoli rein. Und im Buch ist ein Kapitel trägt den Namen Frühstücksbrokkoli. Es kommt die Szene vor, wo jemand sein Frühstück, den Brokkoli fotografiert, das auf Facebook stellt und dafür, ich weiß jetzt nicht genau, 57 Likes oder so innerhalb kürzester Zeit bekommt. Das war damals schon eine recht stattliche Anzahl. Das Buch ist ja schon die Geschichte ist ja schon 10 Jahre alt. Und dann habe ich auf der Bundeskriminalamt eine Aussage gemacht, wo ich da auch mich aufgeregt habe. Ja, aber Hauptsache, der Frühstücksbrokkoli kriegt so und so viel Likes und das ist wichtig und so weiter. Und dann haben die ganzen Ermittler laut gelacht, weil die haben wahrscheinlich genau dieses Foto mit dem Frühstücksbrokkoli auch gekannt, haben sofort gewusst, was ich meine. Und es geht denen wahrscheinlich auch schon alle auf die Nerven, wenn sie ermittlungstechnisch arbeiten und sie scrollen und wischen und klicken sich durch die Fotos durch und dann sehen sie jedes zweite Foto irgendein Bodybuilder essen und dann wieder Sporternährung und dann wieder Bodybuilder und wieder ein Frühstücksbrokkoli und wieder Putengeschnetzeltes und wieder ein Brokkoli. Und irgendwann einmal wurde schon so zum geflügelten Wort, ja, immer dieser Frühstücksbrokkoli. Ja. Es geht schon, es hängt einem schon beim Hals raus.
Dann vielen, vielen Dank für die Aufklärung. Und wir würden den Hörern und Hörern sehr ans Herz legen, das Buch zu lesen und sich mal mit einem Thema zu beschäftigen, was nicht bei jedem von uns auf Agenda Nummer 1 ist und wo man auch schweren Einblick hat. Also vielen Dank für deine Ehrlichkeit auch und für den Einblick in dein Leben und in dein Buch.
Ich danke.
Wir werden alles in die Shownotes verlinken und auf unserem Blog unter www.mitmilchundzucker.at, wo man auch alle unsere Podcast-Folgen findet und alle Podcast-Folgen auf allen gängigen Podcast-Plattformen.